Willkommen bei Kontext TV. Nachdem in den 90er Jahren der Kapitalismus weltweit triumphierte, fragen sich heute angesichts von Finanzkrise, Klimakrise und Ernährungskrise immer mehr Menschen, ob dieses Wirtschaftssystem fähig ist, die großen Zukunftsfragen zu lösen oder ob der Kapitalismus nicht eher Teil des Problems ist.
Immanuel Wallerstein, Professor für Soziologie an der Yale University, Connecticut, hat sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Wirtschaftssystem beschäftigt, das sich in den letzten 500 Jahren über die Erde verbreitet hat und eine Weltsystemtheorie entwickelt, die international für Beachtung und Kontroversen gesorgt hat.
Wir sprachen mit Wallerstein am 8. Februar am Rande des Weltsozialforums in Dakar, Senegal.
We are here at the Savannah Hotel in Dakar.
Wir sind hier im Savannah Hotel in Dakar, Senegal. Unser Gast ist Immanuel Wallerstein. Herr Wallerstein, Sie haben vor einigen Jahren vorausgesagt, dass der globale Kapitalismus die nächsten 30 Jahre nicht überleben wird. Wie sind Sie zu dieser Vorhersage gekommen?
Well, first of all, you start with a couple of assumptions. All systems have lives. No system is eternal. And the reason all systems, and that goes from the universe as an entire system.
Beginnen wir zuerst mit einigen Annahmen. Alle Systeme haben begrenzte Lebenszeiten, kein System ist ewig. Das gilt ebenso für das Universum wie auch für das kleinste subatomare System. Der Grund dafür, dass alle Systeme begrenzte Lebenszeiten haben, besteht darin, dass sie alle innere Widersprüche haben und sich mit der Zeit aus dem Gleichgewichtszustand entfernen. Wenn sie sich dann sehr weit vom Gleichgewicht wegbewegt haben, beginnen sie enorm zu oszillieren, zu schwingen. In dieser, wie die Systemtheorie es nennt, chaotischen Situation stehen die Systeme vor einer Verzweigung. An dieser Stelle kann das System nicht überleben und es ist ungewiss, wohin es sich entwickeln wird, da es zwei alternative Möglichkeiten gibt. Das ist eine allgemeine Voraussetzung.
That's a general premise. Now, if you look at the capitalist system as a particular historical social system, then you see that there are certain phenomena which have led it to the point where it is moved far from equilibrium.
Wenn man nun auf das kapitalistische System als ein besonders historisch-soziales System blickt, dann kann man sehen, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die es zu einem Punkt gebracht haben, an dem es weit vom Gleichgewicht entfernt ist. Der Kapitalismus ist ein System, das die endlose Anhäufung von Kapital anstrebt. Das ist sein einziges Ziel. Endlos versucht es, dies zu tun. In seinem Bestreben, Kapital anzuhäufen, müssen Firmen gegründet werden, die Profit erzielen und damit Kapital anhäufen. Betrachtet man die Kosten des Kapitalisten, dann gibt es drei wesentliche Kostenfaktoren. Der erste sind die Kosten des Personals, vom oberen bis zum unteren Personal. Der zweite wesentliche Kostenfaktor eines Kapitalisten ist die Bezahlung des in die Produktion eingehenden Inputs von Rohstoffen, Energie und so weiter. Der dritte Kostenfaktor ist die Besteuerung in all ihren Formen, eine Erscheinung, die im gesamten System die Norm ist. Wenn man nun die Geschichte dieser drei Faktoren Personal, Input, Steuer betrachtet, zeigt sich, dass die Kosten dafür in den letzten 500 Jahren beständig anstiegen. Gleichzeitig bemerkt man, dass es eine Grenze dafür gibt, wie stark die Preise steigen können. Diese Grenze ist die Bereitwilligkeit der Menschen, Güter zu kaufen. Es gibt also seit 500 Jahren ein Ansteigen der Kosten bis zum Erreichen von, wie ich es nenne, Asymptoten. Kommen die Kosten nun zu nah an die Spitze, beginnt das System zu schwingen und es entstehen enorme Verschiebungen. Dies ist eine chaotische Situation und dort befinden wir uns gerade. Darüber habe ich an verschiedenen Stellen in großem Detail geschrieben. Grundsätzlich gilt, dass es für Kapitalisten nicht mehr möglich ist, Kapital wirklich anzuhäufen. Da dies aber die gesamte Motivation für das kapitalistische System darstellt, verliert es aus der Sicht des Kapitalisten seinen Sinn. Sicher macht es aus Sicht der Weltbevölkerung, die ausgebeutet wurde, nie Sinn. Das ist nicht neu, das ist eine Konstante. Der Punkt ist nicht, dass die Weltbevölkerung heute stärker aufgebracht ist, als sie es jemals war. Was sich wirklich verändert hat, ist das Ausmaß, in welchem das kapitalistische System dem Kapitalisten noch nützlich ist. Das ist die strukturelle Krise des Systems. In dieser befinden wir uns heute.
But basically, the basic argument is that it is no longer possible for capitalists to really accumulate capital. And since that's the whole point of the system, to accumulate capital, the system no longer makes sense from the point of view of capitalists. Of course, it never made sense from the point of view of the populations of the world who were exploited and so forth. That's not new. That's a constant. All right? And it isn't that the populations of the world are more upset than they've always been. They've always been upset. But what has really changed is the degree to which, for capitalists themselves, capitalism is a useful system. So that's the crisis, the structural crisis of the system in which we find ourselves today.
In Europa sehen wir in vielen Bereichen stagnierende Lohnkosten oder stagnierende Einkommen. Wir erleben, wie im Zuge der Globalisierung die Produktion in Billiglohnländer wie Rumänien oder China ausgelagert wird. Es hat massive Steuersenkungen für transnationale Unternehmen gegeben. Daher ist es erstaunlich zu hören, dass all diese Kosten für das Kapital gestiegen sein sollen.
Well, but you have to look at it in terms of costs going up and down. The costs always go up and down, right? And if you look at how it's worked over 500 years, all these cost levels, you will see that in periods of expansion, which last about 25 or 30 years, we tend to call them Kondratieff phases, but that the name is unimportant. When in periods of expansion, the costs go up. And in periods of stagnation, the costs go down again. They're pushed down. They're never pushed down as much as they've gone up.
Sie müssen berücksichtigen, dass die Kosten immer hoch und wieder runtergehen. Wenn Sie betrachten, wie es mit den Niveaus der Kosten in den letzten 500 Jahren funktioniert hat, dann sehen Sie, dass in Zeiten des Wachstums, die etwa 25 bis 30 Jahre dauern, wir nennen sie Kondratieff-Phasen, die Kosten nach oben gehen. In Zeiten der Stagnation gehen die Kosten dann wieder nach unten, sie werden nach unten gedrückt, aber niemals so stark, wie sie zuvor anstiegen. Das nenne ich den Zickzack-Effekt. Die Kosten gehen um zwei nach oben, um eins nach unten, um zwei nach oben, um eins nach unten. Und das passierte während der letzten 500 Jahre. Nehmen Sie zum Beispiel die heutigen Kosten und vergleichen diese Kosten nicht mit denen von 1970, denn das war ein Kostenhochpunkt. Die Kosten sind heute geringer, sondern mit denen von 1945. Dann sehen Sie, dass die Kosten heute höher sind als 1945. Die Kosten für Arbeit sind von 1945 bis 1970 gestiegen. Von 1970 bis 2010 sind sie wieder gesunken, das ist gar keine Frage. Aber eben nicht bis zu dem Niveau von 1945. Wenn man in der Zeit zurückgeht, kann man dies leicht in Form einer Grafik darstellen. Die Kosten gehen immer wieder um zwei nach oben und wieder um eins nach unten. Beginnt man nun diesen Anstieg anhand einer Skala zu messen, auf der das Maximum der Kosten zum Beispiel für Arbeit mit 100% gleichgesetzt ist, und beginnt bei 20%, dann gehen die Kosten auf 30% nach oben, wieder runter auf 25%, wieder hoch auf 35%, runter auf 30% und so weiter. Erreicht man 80%, ist das System zu nahe Maximum und beginnt destabilisiert zu werden. Es gibt also eine Grenze dafür, wie lange man dieses System betreiben kann. Wir haben das seit 500 Jahren getan und es hat sehr gut funktioniert. Gemessen an seinen eigenen Maßstäben war der Kapitalismus ein umwerfend erfolgreiches System. Er hat die Ziele erreicht, zu denen er aufgebrochen war, und das war die enorme Expansion des angehäuften Kapitals. Aber er kann nicht weiter damit fortfahren. Er hat die Grenze dessen, was möglich ist, erreicht. An diesem Punkt verliert dieses System seine Bedeutung für den Kapitalisten selbst. Wenn er kein Kapital mehr anhäufen kann, warum sollte er Mühe und Energie aufbringen? Ich denke, dies ist die gegenwärtige Situation. Ich sage das als Analytiker. Wenn Sie mich fragen, ob jeder Kapitalist dieser Welt das versteht, dann muss ich sagen, nein, nicht jeder Kapitalist versteht das. Auch nicht jeder Arbeiter versteht dies. Aber es gibt genug, die es verstehen. Die objektive Realität ist die, dass die Leute gezwungen werden, bestimmte Entscheidungen zu treffen. In der gegenwärtigen Phase, wie immer während einer langen Stagnation, wird Geld nicht durch Produktion geschaffen, sondern durch Finanzspekulation. Spekulationen funktionieren aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Spekulationen funktionieren, indem Menschen sich verschulden. Wir hatten überwältigende Blasen seit den 70er Jahren. eine nach der anderen, und die große Krise von 2007, 2008 war nur die vorletzte. Es wird nicht die letzte sein. Die letzte wird die der verschuldeten Regierungen sein, die eine nach der anderen unter ihren Schulden zusammenbrechen werden, weil sie keinen Weg finden, um sie zu bezahlen. Daher denke ich, dass der Kapitalismus als System in großen Schwierigkeiten steckt. Die Frage ist, was nun passieren wird. Hier sage ich, dass das System sich verzweigen wird. Es gibt zwei Alternativen. Die eine ist für diejenigen, die jetzt privilegiert sind und sich wünschen, ihre Privilegien zu erhalten. Die Alternative für sie wäre ein anderes System, in dem sie dieselben Privilegien hätten. Das wäre eine Art System, welches hierarchisch, ausbeuterisch und polarisierend ist. Es muss kein kapitalistisches System sein. Ein kapitalistisches System ist nicht das einzige System, in dem dieses Ziel erreicht werden kann. Tatsächlich könnte es ein viel schlimmeres System sein. Der Kapitalismus muss nicht das schrecklichste System sein, das die Welt je gesehen hat. Dies war die Alternative A. Alternative B ist das genaue Gegenteil. Es wäre ein System, das verhältnismäßig demokratisch und verhältnismäßig egalitär ist. Ein System, das die Welt bisher noch nicht gesehen hat. Grundsätzlich ist das unsere historische Wahl. Ein weiterer Bestandteil der Systemverzweigung ist, dass es grundsätzlich unmöglich ist, vorherzusagen, welche Entscheidung wir kollektiv treffen werden. Diese Entscheidung ist das Ergebnis von unendlich vielen einzelnen Entscheidungen, getroffen von unendlich vielen Personen in einer Unendlichkeit von Momenten, und es ist unmöglich, darüber eine Vorhersage zu treffen. Man kann nur vorhersagen, dass das System zusammenbrechen und eine Entscheidung getroffen werden wird. Im politischen Kampf der nächsten 20, 30, 40 Jahre wird es darum gehen, das System in die eine oder andere Richtung zu lenken. An irgendeinem Punkt wird das System mehr oder weniger mit Sicherheit in eine bestimmte Richtung kippen. Dann wird eine neue Ordnung entstehen, ein neues System, das sich so lange hält, wie seine natürliche Lebenserwartung es eben zulässt. In weiteren 500 oder 1000 Jahren könnte das System erneut in Schwierigkeiten geraten. Aber wir werden nicht hier sein, um uns darüber Sorgen zu machen. Was ich sagen kann, ist, dass wir im Jahr 2050 in einem anderen System leben werden. Ich weiß nicht, in welcher Art von System. Ich weiß, welche Art von System ich bevorzugen würde, aber nicht, in welchem System wir leben werden.
Sort of definitively, and then you get a new order, a new kind of system that succeeds and then goes on for whatever its natural life will turn out to be, and somewhere down the line, 500 or 1,000 years later, that system too may be in trouble. But we won't be around to worry about that one. What I can say is, that if you come back in the year 2050, we will be living in a different kind of system. I don't know which kind of system. I know which kind of system I prefer that we live in, but I don't know which kind of system we will be living in.
Africa is still the poorest continent in many.
Afrika ist in vieler Hinsicht noch immer der ärmste Kontinent, marginalisiert, zum Beispiel im Welthandel. Warum ist das so? Und welche Rolle hat die Schuldenkrise in den 70er und 80er Jahren dabei gespielt?
Well, the debt crisis of course was devastating. Debt crisis for the debt crisis is step 2. Step 1, right, is when we have a rise in the price of oil, a very serious rise in the price of oil, which is a way of restructuring the flow of surplus value to oil producing states, those states that were.
Die Schuldenkrise war zerstörerisch, aber erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist der ernsthafte Anstieg des Ölpreises. Der Anstieg des Ölpreises stellt eine Umstrukturierung des Flusses des Mehrwerts zu den ölproduzierenden Staaten dar. Das nationale Einkommen der nicht ölproduzierenden Staaten, der Großteil der afrikanischen Staaten, fiel signifikant, da sie mehr zahlen mussten und ihre Güter bei fallender weltweiter Produktion ein geringeres Einkommen erzielten. Das Geld der ölproduzierenden Länder konnte also nicht ausgegeben werden. Es wurde bei Banken angelegt. Die Banken waren größtenteils in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Die Banker haben, Sie müssen sich dieses unglaubliche Bild vorstellen, Vertreter ausgesandt, um die Finanzminister überall in der Welt zu treffen. Sie sagten, ihr habt Zahlungsbilanzschwierigkeiten, wir werden euch Geld leihen. Sie haben ihnen das Geld stapelweise geliehen. Die Finanzminister haben das Geld angenommen, weil sie sonst politische Schwierigkeiten in ihren Ländern bekommen hätten. Es war eine einfache Lösung. Natürlich abgesehen davon, dass Schulden die unangenehme Eigenschaft haben, dass sie zurückbezahlt werden wollen, besonders da sie sich immer mehr anhäufen. Die Finanzminister haben dieses Geld angenommen, weil sie sonst politische Schwierigkeiten in ihren Ländern hätten. Also das war sehr simpel, except that dates. Debts have the nasty habit of wanting to be paid back, especially since they build on themselves. The debt crisis comes when countries have to begin to pay back the debts. The debt crisis is, it's usually stated that the debt crisis began in Mexico in 1982. This is incorrect. Die Schuldenkrise beginnt, wenn die Länder beginnen müssen, ihre Schulden zurückzuzahlen. Normalerweise wird behauptet, die Schuldenkrise habe 1982 in Mexiko begonnen. Das ist falsch. Die Schuldenkrise begann in den 1980er Jahren in Polen. Polen war ein großer Kreditnehmer. Die meisten der osteuropäischen Staaten waren in dieser Zeit stark verschuldet. Nicht nur die afrikanischen oder lateinamerikanischen Staaten. Ab einem bestimmten Punkt konnte die polnische Regierung ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Was haben sie dann getan? Sie haben selbst entschieden, die von der Weltbank empfohlene Strategie zu verfolgen und die Arbeiter auszuquetschen. Das führte zur Solidarność-Bewegung. So einfach war das. Das gleiche geschah in Mexiko 1982. Da die Menschen im Westen nicht verstanden, dass die osteuropäischen Länder Teil der kapitalistischen Weltwirtschaft waren und sich ebenso wie Lateinamerika Gelder liehen, konnten sie nicht verstehen, dass es bei Solidarność genau darum ging. Es war eine Rebellion der Arbeiter gegen einen Staat, der versuchte, seine Arbeiter auszuquetschen, um seine Schulden zurückzuzahlen. Interessanterweise hatte der Internationale Währungsfonds in den 1980er Jahren eine Liste mit guten und schlechten Jungs. Der führende gute Junge der Welt, der beste Junge der Welt, das war Rumänien, weil Rumänien all seine Schulden zurückbezahlte, indem es die Menschen ausquetschte. Natürlich wissen Sie, was dann in Rumänien passierte. Am Ende wurde Ceausescu in höchst gewalttätiger Weise abgesetzt. Die Schuldenkrise war eigentlich die erste Blase. Die platzte in einer ganzen Reihe von Blasen von 1970 bis heute.
You know what happened in Romania. In the end, Ceausescu is thrown out in a most violent way. But so the debt crisis is actually the first of the bubbles that burst in the history of the bubbles that go on from 1970 to our day.
Und nach der Schuldenkrise folgten die Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds.
But if you want to look at, you have to look at it as who gets indebted next. So what happens after getting third world countries and Eastern European countries to borrow money which they can't pay back. So that's the first debt group of debtors. Then the second group of debtors is the junk bonds.
Ja, es gab Strukturanpassungsprogramme. Aber wenn Sie es genau betrachten wollen, dann müssen Sie darauf achten, wer sich als nächstes verschuldet. Die Dritte Weltländer und osteuropäische Länder, die sich verschuldet hatten und ihre Schulden nicht zurückbezahlen konnten, waren die erste Gruppe von Schuldnern. Die zweite Schuldnergruppe waren die Junk Bonds. Was sind Junk Bonds? Im Prinzip bedeutet es, dass sich auch die Konzerne große Mengen an Geld leihen, die sie nicht zurückbezahlen können. Zwar stellt dies einerseits den Unternehmen finanzielle Mittel zur Verfügung und dadurch verdienen andere natürlich eine große Menge an Geld, aber andererseits werden dadurch diese Industrien bzw. Konzerne zerstört. Dann gibt es eine weitere Kategorie an Schuldnern, zu denen zum Beispiel die US-Regierung gehört. Weiterhin gibt es all die privaten Schuldner in der ganzen Welt und das gipfelte dann im Platzen der Immobilienblase. Schlussendlich kommen jetzt die Staaten hinzu, die sich wie verrückt Geld leihen und denen es unmöglich ist oder unmöglich sein wird, ihre Schulden zurückzubezahlen.
And now we're getting finally the states, which are borrowing money like mad and are finding it impossible or will be finding it impossible to pay back their debts. So
since the financial crisis in 2007, 2008,
Seit der Finanzkrise 2007-2008 sprechen viele von einem Niedergang der USA als Supermacht. Doch zugleich geben die USA noch immer so viel Geld für Militär aus wie alle übrigen Staaten zusammen.
Ja, aber was können sie damit tun? You see, look, the U.S. has been declining since 1970. It was a slow decline. George Bush came along and said, I'm going to reverse this by my macho militarism. I'm going to invade Iraq. I'm going to get the Europeans to be terrified of the idea of pulling away from the U.S. I'm going to intimidate Iran, and I'm going to intimidate North Korea, and I'm going to intimidate the Arab states and every it's going to be marvelous. Well, it turned out to be not marvelous at all.
Ja, aber was können Sie damit tun? Sehen Sie, der Niedergang der USA begann in den 1970er Jahren und es war ein langsamer Niedergang. George Bush kam und sagte, ich werde das mit Hilfe meiner Idee von Militarismus wieder umkehren. Ich werde in den Irak einmarschieren. Ich werde die Europäer abschrecken, sich von den USA abzuwenden. Ich werde Nordkorea bedrohen und die arabischen Staaten und jeden einschüchtern. Es wird wunderbar sein. Aber es stellte sich heraus, dass es alles andere als wunderbar wurde. Es war eine Katastrophe, ein Rückschlag in jeder Hinsicht. Der Krieg im Irak zog sich über Jahre hin und endete mit einer Regierung, die ganz und gar nicht pro-amerikanisch war. Er hat nur die Autorität und Macht der Iraner im Irak gestärkt, den angeblich größten Feinden der USA. Die Europäer wurden nicht eingeschüchtert. Die Iraner und Nordkoreaner zogen daraus die Lehre, dass sie ihre nukleare Aufrüstung beschleunigen müssen und nicht verzögern. So wurde aus einem langsamen Niedergang ein beschleunigter Niedergang. Die USA sind die stärkste Militärmacht der Welt, 10-mal stärker als alle anderen. Es ist wahr, dass niemand die USA angreifen könnte und sie über diesen großartigen Militärapparat verfügen. Aber was können sie damit tun? Man kann ein Land nicht in die Unterwerfung bomben, das ist unmöglich. Man muss große Truppen entsenden. Die USA haben aber keine großen Truppen, die sie wirklich einsetzen können. Der Grund dafür ist, dass die Amerikaner zwar sehr glücklich über militärische Siege sind, sie jedoch einfach nicht wollen, dass ihre Söhne ein Teil der Truppen werden. Das ist das Vietnam-Syndrom. Es ist eine sehr reale Sache in den USA und da es keine einsetzbaren Truppen gibt, können die USA im Irak nicht gewinnen. Sie können nicht in Afghanistan gewinnen. Sie werden sich letztendlich aus beiden zurückziehen müssen. Sie haben die stärkste Armee der Welt, aber sie können sie nicht nutzen. Das ist die Wahrheit über die amerikanische Armee. Gegenwärtig ist die Funktion des US-Militärapparates, Arbeitsplätze zu schaffen und ein gewisses Level an Ausgaben zu erhalten. Er funktioniert nicht als Militärapparat, aber er hat diese innere wirtschaftliche Funktion. Es ist eine nicht nutzbare militärische Maschine. Aber es ist wahr, dass es das stärkste Militär weltweit mit den besten Fliegern, den besten Bomben und so weiter ist, keine Frage. Es ist auch wahr, dass niemand in die USA einmarschieren wird und einmarschieren will. Aber wer will das auch? Dieses Dilemma wird inzwischen auch in den USA wahrgenommen. Die Unantastbarkeit der militärischen Ausgaben wird nicht mehr nur von links in Frage gestellt, sondern auch von rechts. In den heutigen USA erhebt sich der altbekannte Klang des Isolationismus wieder als eine ernstzunehmende politische Möglichkeit. Und das erfordert den Rückzug der Truppen Stück für Stück für Stück. Die Sanktität
der militärischen Expenditure ist being questioned not only on the left, but on the right, as a financial expenditure, etc. And the old tone of isolationism is rearing its head again as a serious political option within the United States today, and that requires pulling back the troops bit by bit by bit.
Welche Rolle können soziale Bewegungen spielen, wenn es darum geht, die multiplen Krisen angesichts eines bevorstehenden Niedergangs des Kapitalismus zu überwinden?
Well, look, social movements have an enormous role to play. First of all, the bifurcation of which I'm talking about.
Soziale Bewegungen haben eine herausragende Bedeutung. Zuerst einmal wird die Entscheidung, in welche Richtung wir in Zukunft gehen, eine Zunahme von Ausbeutung oder eine tatsächliche Demokratisierung der Gesellschaft, ich nenne das die Gabelung, entschieden von der kollektiven Aktivität von allen. Daher scheint es mir, dass soziale Bewegungen vor allem analysieren müssen, was wirklich geschieht. Sie müssen verstehen, was in der Welt passiert. Das ist nicht einfach. Tatsächlich ist es sehr schwierig. Dann müssen Sie sich entscheiden. Sie müssen Ihr Gewicht auf eine Seite der Gabelung werfen. Und dann müssen Sie darüber nachdenken, welche politischen Strategien in diese Richtung führen. Das sind keine einfachen Dinge. Das ist es auch, womit wir uns hier auf dem Weltsozialforum auseinandersetzen. Viele soziale Bewegungen in der ganzen Welt kämpfen darum. Und dann ist da ein zweites Problem. Es ist das Problem des richtigen Augenblicks, des Timings. Menschen leben auf kurze Sicht. Damit meine ich maximal 3 Jahre. Sie essen, sterben, sorgen sich um ihre Sicherheit kurzfristig. In dieser kurzen Zeitperspektive können wir in dieser Situation nur das Leiden minimieren. Man unterstützt eine Sache gegenüber einer anderen, weil sie das Leiden minimiert. Wenn man die Alternative genommen hätte, dann hätte es das Leiden verstärkt. Dabei handelt es sich noch nicht um eine Transformation, eine Veränderung. Das Leiden zu verringern, ist ein Verteidigungsakt. Das verändert die Welt nicht grundsätzlich. Aber die Minimierung des Leidens ist wichtig. Die Menschen brauchen sie. Niemand will morgen sterben, weil die Straßen nicht mehr sicher sind, weil er kein Essen mehr bekommt oder keine Unterkunft. Daher müssen sich Bewegungen um diese kurzfristigen Bedürfnisse kümmern. Und dann gibt es die mittelfristige Perspektive. Darin finden die größeren Veränderungen statt. Die Bewegungen müssen also lernen, wie sie die kurzfristige Taktik zur Leidensverringerung mit einer mittelfristigen Strategie der Weltveränderung verbinden können.
Need, but then there's the middle run, and the middle run is in terms of this larger transformation. So social movements have to learn how to combine a short run, minimizing the pains tactic, with a middle run strategy of transforming the world.